I'll fix it.
Magazin für Kultur und Politik.
Stoffwechsel.
Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr.
Auf der 95,8 bei Radio Z.
Hallo und willkommen zur ersten Stunde Stoffwechsel am heutigen Donnerstag, den 4. März. Für euch am Mikrofon und Technik Chris Behlei. In dieser ersten Stunde mit einem Spezial zu den 71. Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Die finden im Moment als Pro-Edition, also für den Filmmarkt und für Journalistinnen und Journalisten und mit einigen anderen Extras statt. Und im Sommer soll es dann eine Publikumsberlinale im Juni geben. In dieser Stunde hört ihr die Leiterin der Sektion Generation Marion Redpath im Interview. Heute Mittag gab es schon die Verkündung der Preise der internationalen Jury von K+ und 14+, den beiden Teilen der Generationssektion. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am vergangenen Montag, den 1. März, ist sie gestartet. Die 71. Berlinale, die internationalen Filmfestspiele in Berlin. Zumindest in der Pro-Edition und das Ganze online. Das heißt, es gibt den internationalen Filmmarkt mit Filmkäuferinnen und Käufern bzw. Verkäuferinnen und Verkäufern. Es gibt aber auch die Online-Edition für die Presse mit dem Wettbewerb, dem Berlinale Spezial und jetzt neu Berlinale Serie. Dazu die Encounters, Berlinale Shorts, also die Kurzfilme, Panorama, Forum, Forum Expanded, Perspektive Deutsches Kino und meine Lieblingssektion Generation. Jede Menge Filme gibt es also online zu sehen und natürlich auch Treffen aus den unterschiedlichen Filmbereichen. Im Juni soll sie dann mit Publikum stattfinden, die Berlinale. Da gibt es dann wieder internationale Gäste und Co. Wie das allerdings abläuft, das weiß noch niemand so genau. Allerdings findet die aktuelle Pro-Berlinale eben nicht nur für Professionals statt. Zum Beispiel die Berlinale Talents gibt es täglich mit Workshops, Gesprächen, Specials und Co. mit Filmemacherinnen und Filmemachern im Gespräch online zu sehen, zum Beispiel auf der Facebook-Seite von den Berlinale Talents oder direkt als Stream auf der berlinale.de-Seite. Preise gibt es auch auf der Berlinale. Heute wurden zum Beispiel die Kurzfilmpreise der internationalen Jury bekannt gegeben und die Preise in meiner Lieblingssektion Generation K+ und 14+. Bevor wir zum Gespräch mit der Leiterin der Sektion Generation kommen, gibt's erstmal die Preise der internationalen Jury, die diesmal 15 Filme zur Auswahl hatte.
We, the International Jury of the 44th Generation, award the Grand Prix for the best feature film in the K+ competition to Summer Blur by Hong Shui. This film convinces with its energetic, strong visual power and its outstanding combination of all levels of filmmaking. Thereby, it creates a summer fairy tale that dances on the edge of a nightmare. In every second, one could sense the heat, the thick air, and the pressure that is on the main character. The focus is always on the children's feelings, perspective, and perception, what gives the possibility to share the pain of finding ourselves and our way. Congratulations.
Thank you.
Sommerflirren von Hang Shuai hat den internationalen Jurypreis bekommen und die Begründung der Jury: Der Film überzeugt durch seine starke visuelle Sprache und das hervorragende Zusammenspiel aller filmischen Ebenen. In diesem Sommermärchen, das immer wieder in einen Albtraum abzugleiten droht, ist in jeder Sekunde die Hitze spürbar, die schwüle Luft und der Druck, der auf der Hauptfigur lastet. Dabei bleibt der Fokus stets auf den Gefühlen und Wahrnehmungen der Kinder, wodurch sich der Schmerz, der die Suche nach sich selbst und dem eigenen Weg begleitet, nachempfinden lässt. Eine lobende Erwähnung gab's für eine Schule in Cerro Hueso. Bei 14+ ging der Hauptpreis an La Mif, The Femme von Fred Bailiff.
We, the International Jury of the 44th Generation, award the Grand Prix for Best Feature Film in the 14+ competition to La Mif by Fred Bailiff. Like a rushing, energetic, pulsing heartbeat, this film pushes its characters and viewers in brutal honesty through different stories and incidents. Carried by captivating and strong acting performance, it never loses its balance between power and vulnerability. The film pulls you in, never let go, and hits straight to the heart. Congratulations!
Thank you.
Wie ein rauschender, energiegeladener, pulsierender Herzschlag treibt dieser Film seine Figuren und die Zuschauerinnen und Zuschauer mit schonungsloser Ehrlichkeit durch verschiedene klug miteinander verwobene Geschichten und Ereignisse. Getragen wird er dabei von fesselnden und intensiven schauspielerischen Leistungen und hält stets seine Balance zwischen Stärke und Verletzlichkeit. Dieser Film entwickelt einen Sog, lässt einen nicht mehr los und trifft mitten ins Herz. Die lobende Erwähnung: Kryptozoo von Dash Shaw. Die internationale Jury bestand in diesem Jahr aus Jella Haase, eine Schauspielerin aus Deutschland, die auch schon auf der Berlinale mit Filmen zu sehen war, Mees Pijneburg aus den Niederlanden, er ist ebenfalls Regisseur und war mit seinen Filmen auf der Berlinale vertreten, und Melanie Welde, sie ist Regisseurin und Drehbuchautorin aus Deutschland. Nackte Tiere hieß der Film, mit dem sie im vergangenen Jahr auf der Berlinale war. Und nach dieser Entscheidung der internationalen Jury geht es jetzt ins Gespräch mit der Leiterin der Sektion. Ich freue mich sehr, dass ich Marion Redpath hier im Zoom-Interview habe, die Leiterin der Sektion Generation, und das ist K+ und 14+ auf der Berlinale. Hallo Marion.
Hallo Chris, ich freue mich auch hier mit dir zusammen zu sein.
Normalerweise haben wir immer die Chance, uns im Januar zu treffen, wenn die Pressevorstellungen sind. Da sprechen wir über das Programm, was ansteht, welche Gäste kommen, wie es mit den Jurys aussieht etc. Dieses Jahr ist alles anders aufgrund von Corona, und wir sind jetzt tatsächlich interessanterweise genau nach der Preisverleihung von Generation hier in der Zoom-Konferenz. Bevor ich also in die Vergangenheit springe, die Preise, die Jury, bist du mit den Preisen zufrieden?
Also erstmal, das war keine richtige Preisverleihung. Das ist eine Ankündigung. Wir hoffen, die eigentliche Preisverleihung zu machen im Juni. Wenn alles gut geht, dann können wir die Filme, das ganze Programm von Generation zeigen. In den Kinos live, also für ein Publikum, freue ich mich auch riesig drauf, wenn das alles klappt. Und dann würden wir auch eine Preisverleihung machen, und wir werden die Preise der internationale Jury, die jetzt gerade angekündigt worden sind, komme ich auch gleich dazu, und die Preise, die Gläsernen Bären von den Kinder- und Jugendjurys auch ankündigen, also verleihen dann. Also das ist lange Wege bis dahin, ob das alles irgendwie klappt, so wie wir das uns vorstellen. Aber die Kinder- und Jugendjurys sollen die Filme zusammen mit einem Publikum in den Kinos schauen. Die internationale Jury hat auch hier in Berlin während unserer Industry-Event die Filme alle angeguckt, in K+ und auch in 14+. 15 Filme insgesamt. Und die sind auch in ein Kino, der sonst geschlossen ist. Also da sind sie reingegangen, die haben das volle Kinoeffekt gehabt, obwohl die dann einfach nur zu dritt gewesen sind. Wegen die Preise, ja, ich bin super zufrieden. Was soll ich auch dazu sagen? Also das sind auch gute Preise. Ich glaube, das Programm in diesem Jahr ist super kompakt. Insofern, die mussten nicht so viele Filme angucken. Es gibt keine Kurzfilme in diesem Jahr, leider wegen der Pandemie. Aber das war eine interessante Erfahrung. Und ich finde, dass die Entscheidungen, die gemacht haben, sehr rund sind und sehr gut sind.
Guter Stichpunkt, die Kurzfilme. Es gibt ja trotzdem die Kurzfilmsektion auf der Berlinale. Wieso habt ihr euch gegen Kurzfilme entschieden? War das zu kompliziert zu realisieren?
Wir haben uns wirklich nicht gegen Kurzfilme uns entschieden. Wir sind auch immer für Kurzfilme bei Generation. Diese Programme sind uns auch sehr lieb und wir finden die ganz toll. Wir mussten die in diesem Jahr aussetzen. Die kommen bei der nächsten Berlinale dann wieder zurück. Na, die Kurzfilmprogramme bei Generation sind ungeheuer wichtig. Die füllen die Lücken sozusagen im Programm in kurzen Form. Insbesondere auch für die ganz junge Kinder sind wir da immer ganz findisch, was es Kurzfilm angeht. Also in diesem Jahr haben wir in Spielfilmlänge keine gute oder keine geeignete Spielfilme gefunden für ein sehr junges Publikum. Ja, es war wegen der Pandemie, wir haben angefangen im August zu konzipieren, wir machen die Berlinale im Februar, wie immer, aber uns war bewusst, dass das nicht wie immer sein wird, auch wenn es in Februar stattfinden hätten können. Und wir haben immer quasi die Auflage bekommen, wir müssen unsere Programme komprimieren. Und das hat jede Sektion gemacht. Es war die Entscheidung dann, die Entscheidung ist einfach gefallen. Es war zu kompliziert, also zu denken, dann machen wir nur ein paar Kurzfilme und nur ein paar Spielfilme. Wir wollten ein ganzes Programm so viel wie möglich präsentieren, auswählen, kuratieren. Und das war der Weg, den wir zusammen mit unseren Chefs quasi dann uns entschieden haben zu machen. Ich bereue, also ich kann es nicht bereuen, ich traue die Kurzfilme nach. Aber das war die einzige Entscheidung, die wir hätten machen können. Viel Ungewissheiten auch schon im August, September, als wir diese Entscheidung dann schon getroffen haben und die Prozesse, die dann danach auch also irgendwie uns gefolgt haben, waren sehr extrem. Ne? Wir mussten auch 2-3-spurig fahren eine Weile und die Organisation war sehr anstrengend. Aber für die Auswahl hat es bedeutet, dass wir dann die Auseinandersetzung mit den 2000 Kurzfilmen, die wir dann normalerweise eingereicht bekommen, wir haben das nicht machen müssen. Also diese Auseinandersetzung zeitlich war nicht drin und wir können uns dann konzentrieren auf die Spielfilme.
Gleich mehr zur Berlinale von Marion Redpath. Zwischendurch Musik aus dem Film Palermo Shooting von Wim Wenders. Wir hören Tom and Braid von Matt Sweeney. Die Berlinale im Stoffwechsel. Wir hören Marion Redpath, die Leiterin der Sektion Generation, im Interview.
Auch das ist natürlich ein Punkt. 2020 war nicht nur für die Festivals ein schwieriges Jahr, sondern natürlich auch für die Filmemacherinnen und Macher, die nicht drehen konnten, ganz einfach. Man hofft ja auch in Generationen immer wieder auf Kurzfilmmacher aus den vergangenen Jahren, die mit ihrer ersten Produktion am Start sind. Es gibt Filmemacherinnen und Filmemacher, die in das Generationenprogramm wiederkehren mit einer neuen Produktion. Und vieles hat aber gar nicht funktioniert. Habt ihr das auch gemerkt in eurem Auswahlprozess, dass ihr gesagt habt, die konnten nicht drehen, das wird auf keinen Fall fertig bis in den Februar, können wir nicht zeigen?
Das ist eine total interessante Frage. Ich habe die Frage an die Filmemacherinnen, die dann im Programm sind, auch gestellt in die Interviews, die ich mit denen gemacht habe über die letzten paar Wochen. Was hat die Pandemie mit ihr Produktion zu tun gehabt? Das war interessant. Also die dann abgedreht haben bis zum Anfang der Pandemie die richtige erste Welle in ihre bestimmte Region, die haben gesagt, wir haben abgedreht, wir haben alle Stoff, die wir bräuchten und wir konnten auch ganz lange im Editing, also in der Edit, im Schnitt und Post-Production arbeiten. Und das war für manche von denen eine positive Sache. Bei den Einreichungen war das so, dass wir genauso viel Spielfilme eingereicht bekommen haben wie sonst, 700 oder 800 waren das insgesamt. Das ist jede Menge Filme, die man zu sichten hat. Die Diskussion hatten wir dann natürlich auch. Wir wussten nicht ganz genau, welche Filme fertig werden für die Einreichung, für die Berlinale. Wir haben auch gemerkt, aber dass wir jede Menge Einreichungen bekommen haben und ein gutes Programm für K+ und 14+ zu kuratieren. Und es hat uns wirklich nicht an Stoff gefehlt. Ich weiß, dass diese Diskussion weit darüber hinausgeht, was die Schließung der Kinos angeht und welche Plattform wir dann auch anbieten können oder nicht können für das Festival. Also das ist, wo der Krux ist jetzt gerade.
Es gab ja auch spannende Gespräche. Ich habe dich zum Beispiel im Interview mit einer Filmemacherin gesehen, die dann gesagt hat, ja, unser Film war abgedreht und wir haben dann gearbeitet. Ich war in Indien und die andere Filmemacherin war irgendwo anders auf der Welt, beziehungsweise meine Cutterin. Und dass es da dann quasi neue Konzepte gegeben hat, wie Leute zusammengearbeitet haben. Hast du das auch miterlebt?
Ja, also ich erinnere mich an das Gespräch. Ich glaube, das war die philippinische Regisseurin von Last Days at Sea, eine schöne dokumentarische Arbeit. Oder vielleicht haben andere das auch gesagt, aber an diesem Gespräch erinnere ich mich. Sie hat gesagt, ja, wir waren alle remote voneinander. Wir haben alle so diese Post-Production, diese Prozess durchgemacht, also am Küchentisch, im Wohnzimmer, im Homeoffice, wie wir auch jetzt gerade auch arbeiten. Und das war ein interessantes Prozess. Also das ist, also wir sind alle ein bisschen Zoom-müde, muss ich sagen. Wir sagen auf Englisch zoomed out, also total. Also das immer sitzen und miteinander sprechen. Und das waren auch intensive Prozesse, auch für die Filmemacher, Filmemacherinnen, ihre Filme dann auch so zu Ende drehen, zu drehen. Ein Filmemacher in 14-Plus-Film, Lamiffe, hat gesagt, das, was ich gesagt habe vorhin, also das war die Luxus dann. Dann könnte er sein Film zwei, dreimal dann wieder umschichten, umstrukturieren. Da hat er einen Luxus der Zeit dann. Auch wenn es remote, also wenn die nicht alle zusammen in Editing Suite gewesen sind, also die könnten dann also wirklich überlegen in der Post-Production. Also das ist die positive Seite. Gibt es viel, viel negative Seiten zu sagen, ja.
Ja, Lamif, The Femme hat ja auch den großen Preis heute bekommen von der internationalen Jury. Kannst du ein bisschen was zum Film erzählen? Du hast ja auch schon die Filmemacher getroffen.
Ja, der Lamif ist ein wunderbarer Film, ganz interessante Prozesse, die dann entstanden sind, währenddessen der Film gemacht worden ist. Der Regisseur arbeitet sehr gerne, er fängt mit das Dokumentarische an und macht die Reise bis ins Fiktionelle. Also das ist seine Machart. So macht er, so dreht er, so konzipiert er seine Filme. Das heißt, er fing an mit die Figuren aus dem Film, die also Laiendarstellerinnen gewesen sind. Also die dann, also die Geschichte ist, dass diese junge Frauen kommen zusammen in eine Art Home, also ein Heim, eine neue Zuhause. Die kommen alle aus sehr schwierigen Situationen, aus dysfunktionellen Familien. Da sind in diese neue Zuhause Heimarbeiterinnen, die dann auch ihre eigene Geschichte haben. Und alle diese Menschen, die dann in diesem Film spielen, haben sich selbst mit reingebracht in dem Film. Das ist sehr authentisch, also was da gezeigt wird. Die haben mit Fred Baif, der Regisseur, zusammengearbeitet, der auch übrigens auch mal Sozialarbeiter gewesen ist, unter vielen anderen Dingen. Sieht sich auch in seine Filme machen als Sozialarbeiter, als Vermittler zwischen sein Film, Story und die Zuschauer. Das ist ganz interessant. Und er arbeitet sehr eng zusammen mit sein Team quasi, seine Schauspieler, so Schauspielerinnen, die keine wirklich sind, die dann auch welche vielleicht sein werden. Ne? Also nach diesem Prozess, was dann ein Film ist. Sehr nah kommt man an diese junge Frauen in dem Film. Es ist eine sehr geschickte Struktur, der so elliptisch erzählt ist, wo man dann verschiedene Bilder und Szenen aus verschiedenen Perspektiven dann wieder erzählt bekommt. Ich finde es ein sehr cleverer Film. Und du kommst... Also du siehst das Dokumentarische, wenn du den Film anguckst, das Dokumentarische, das reale Leben, das ist keine Fiction, aber natürlich ist jeder Film, auch so reine dokumentarische Arbeiten, haben was Fiktionelles. Also es hängt davon ab, wie die Geschichten gerahmt sind, also was der Regisseur dann auswählt, zusammen mit was dann nebeneinander zu stehen. Und Fred Baif macht sich viele Gedanken darüber. Und ich finde, dass dieser Film auch diese Grand Prix im Rahmen von 14 Plus auch sehr verdient hat.
Auch wenn ich mir die Filme in 14 Plus so angucke, würdest du sagen, es gibt in diesem Jahr, wir haben ja immer diesen schönen Spruch, einen roten Faden.
In 14 Plus. Ja. Es gibt es auch, also quer durch die 15 Filme, also in K Plus und 14 Plus, mehrere roten Faden oder Themen. Ich sehe, auch wenn wir Lamif nehmen als Beispiel, ist es die Suche, ein Thema auch zu Hause. Was bedeutet zu Hause? Und was gibt man Halt und Geborgenheit, um weiterzukommen, um durch schwierige Situationen zu kommen, als Jugendliche oder als Kind. Und welche Rahmen braucht man als eine Art zu Hause, die dann auch nicht so klassische Familiensituationen immer sind, manchmal schon in den Filmen. Was braucht man für einen Rahmen als Jugendliche, um die nächsten Schritte ins Leben zu nehmen, um aufzuwachsen, um Coming of Age durchzumachen. Und in dieser Situation benötigen Kinder und Jugendlichen auch natürlich einen Raum geschafft zu bekommen, einen Raum, ein Space. Und das machen viele Regisseurinnen in 14+, aber auch in K+. Also die kreieren diese Space für die jungen Menschen, die spielen in den Filmen. Und die Zuschauer sind damit eingeladen, auch in diesem Space. So, das ist das Interessante dabei. Ein anderes Thema, die dann mich auch besonders in 14+, aber auch in K+, interessiert, ist Umwelt. Ist die Beziehung zwischen Menschen und die Natur und was die Menschen dann verursacht hat, dass die Natur in Stocken gerät. Ne? Also, und so der Klimakrise. Der eine Beispiel davon ist natürlich auch From the Wild Sea, eine dokumentarische Arbeit, eine sehr poetische dokumentarische Arbeit. Der ist auch sehr gut platziert, finde ich, bei 14+. Man guckt in diese Filme sehr poetisch, also man guckt die Tiere an, die sterben, die kommen aus dem Meer, so Robben und Schwäne und ein 19 Meter lang gestrandeter Wal, der am Sterben ist. Man schaut diese Tiere an und manche sterben vor deinen Augen. Die Tiere schauen die Menschen aus dem Film zurück. Also an die Zuschauer. Und das ist ein Film, wo man auch wieder in diese Space, in dieser Raum dann eingeladen wird, um zu reflektieren, was ist die Rolle, die Menschen spielen bezüglich Klimawandel und die Klimakrise. Und es ist wirklich ein ganz toller Fridays for Future Film, ein sehr guter Film, obwohl ich verweigere es, das zu sagen, dass die Kinder und die Jugendlichen sind, die dann auch das Klimaproblem auf ihren jungen Schultern tragen müssen, aber die sind auch die erfolgreichsten jetzt gerade und ich bin auch sehr für diese Friday for Futures Movement. Ich wünsche dir alles Gute und ich denke auch, wir Erwachsene haben echt was versäumt. Also das ist was, ich komme aus diesem Film, ich denke, mein Gott, also how dare we?
Gleich erfahrt ihr mehr zu den Generationenfilmen auf der Berlinale. Zwischendurch Musik Catch Me von Kerosene aus dem Soundtrack zu Sommersturm. Ihr hört den Stoffwechsel bei Radio Z und mit der Sektionsleiterin der Generation auf der Berlinale, Marion Redpath, blicken wir jetzt auf die Filme in diesem Jahr. Ich habe gerade bei K+ einen total spannenden Film gesehen, Enzi Lumi.
Ja.
Und war sehr begeistert von dem Film. Ich muss jetzt auch sagen, ich nehme das vorweg, auch wenn die Leute den Film erst im Sommer gucken können, der hat kein Happy End. Und gerade das macht diesen Film umso beeindruckender, weil er einfach diesen Realismus zeigt. Ich war sehr begeistert. Also wir haben tatsächlich diese Umweltthemen, wir haben aber auch dieses Thema mit soziale Themen, Abschiebung. Oder jetzt beim Gewinnerfilm Summer Blur, den hoffe ich noch zu sehen in den nächsten Tagen. Da geht es unter anderem auch um die Wahrnehmung, was ich sehr faszinierend finde, wie sich der Regisseur, was ja auch schon jetzt gerade in der Juryentscheidung gesagt wurde, wie er sich seinen Protagonisten und Protagonistinnen annähert, wie er mit ihnen arbeitet. Das ist sehr faszinierend und wir als Publikum können, es wirkt manchmal witzig, wenn man denkt, was passiert jetzt? Wieso hat sie das gemacht? Ich habe nur so kurze Trailer-Ausschnitte gesehen und dann sieht man plötzlich, es ist was ganz anderes als die erste Bedeutung, die man scheinbar hat, also der zweite Blick auf Dinge, darauf will ich hinaus. Das gibt es in sehr vielen Filmen, dass man sagt, auf den ersten Blick ist es so, aber es ist gar nicht so. Es gibt ja noch viel mehr Schichten und Ebenen in den Filmen.
Ja, ich interpretiere deine Frage, weil ich glaube, du hast rangetoucht an etwas Wichtiges. Erster Blick, zweiter Blick. Ne? Also was man als Zuschauer auf den ersten Blick sieht, man kommt im Kino und guckt einen Film an, man hat seine eigene Geschichte, man ist geladen von was man schon weiß. Ne? Und dann guckt man einen Film an, wie Enzi Lumi zum Beispiel, die Geschichte dieser Familie, das ist ein finnischer Film, also diese Familie, die suchen Asyl, die haben es beantragt, die leben in so einer Art Lager. Und sofort gehen die Alarmglocken auf unter die Zuschauer, die armen Leute, das ist ganz schlimm. Und ist es ganz schlimm, ne? Also das ist ganz schlimm, in dieser Situation zu sein. Wenn man ein bisschen weiter guckt in diesen Film, man betrachtet eine sehr liebevolle Familie, die auch wenn die in diese schwierige Situation sind, ihr Bestes tun, dann sich nicht runterkriegen zu lassen, nicht total. Also jeder Mensch hat den Recht, dann einfach richtig zerstört zu sein, was bei denen passiert. Die sind es auch, aber die zeigen es nicht. Die haben einen Familienzusammenhalt, die so liebevoll ist. Und das sieht man in dieser Familie, diese liebevolle. Und in die Familie, dass Mama und Papa und die zwei Kinder, dass die dann, auch wenn das am Ende kommt, wie es ist, am Ende kommt, du erlebst so Menschlichkeiten in diesem Film. Und auch das Coming of Age von der kleinen zentralen Figur, der Ramin, der eigentlich wissen will, wie man mit Mädchen spricht. Na, also, und sein Vater gibt ihm die Weisheiten, wie man das macht. Das ist wunderbar. Ich glaube, so ein Film ist wirklich fantastisch, weil es macht zugänglich für nicht nur für ein junges Publikum die Tragödie von dieser Menschen, ohne dass das es so hart ist, dass man eigentlich am Ende dann nur weggucken kann, na, weil es so hart ist. Na, und ich finde das auch wie ein Wunder. Ist trotzdem hart, na, aber man ist eingeladen. Und ich denke, das kleine bisschen Hoffnung, was man dann aus diesem Film bringen kann, ist als Zuschauer, auch als junge Zuschauer, die Liebe, die dann gezeigt worden ist, die unter dieser Familie gezeigt wird. Also da kann auch viele Familien, viele Leute daraus lernen, die nicht unter diesen krassen Zuständen leben müssen, was das bedeutet, Zusammenhalt zu haben in der Familie, also wie wichtig das ist. Das habe ich aus deiner Frage dann irgendwie, also diese unter die Oberfläche gucken, in vielen, in allen Filmen eigentlich. Das ist eine meiner Überschriften in diesem Jahr. Also die Filme sind laut schreiend und leise flüsternd. Ne? Also man muss nach dem Flüstern gucken in die Filme und da kann man auch sehr viel abholen. Jeden Film hat seine Unterebenen, seine verstecktere Ebenen und das schult uns alle nicht so viel. Also okay, man muss auch die Oberfläche immer also wahrnehmen, das ist auch wichtig in einem Film. Man sieht, was man sieht, man hört, was man hört. Aber dann geben einem diese Filme die Möglichkeit, dann unter die Oberfläche zu graben und zu forschen und herauszufinden, was das mit einem selbst zu tun hat.
Und natürlich auch immer die optischen Eindrücke. Ich habe gerade einen Film gesehen, wo Mädchen mit kleinen Analog-Einwegkameras unterwegs sind und ihre Welt neu entdecken. Und wir in Stills der aufgenommenen Fotos auch durch ihre Augen sozusagen die Welt anders wahrnehmen können als mit unseren schnelllebigen Handys und schneller Kommunikation. Auch optisch faszinierende Dinge. Ihr entdeckt sowas immer oder nicht immer?
Wir versuchen, was immer zu entdecken. Ich glaube, es ist eine Sache des Wahrnehmungs. Also wir haben ungeheuer viele Filme nicht auswählen können in diesem Jahr, ehrlich gesagt. Es waren ganz viele tolle, qualitative Filme, die wir dann auch hätten in einem normalen Jahr mit reinbringen können. Also das Programm ist dann so geworden, weil es so klein und so 8 in K+ und 7 Filme in 14+. Das ist wirklich klein für uns. Die Hälfte des Spielfilmprogramms und wir gucken, wenn wir die Filme auswählen und ich dann das Programm zusammen kuratiere, schaue ich nach Form und Inhalt. Ne? Also diese Zusammenspiel zwischen Form und Inhalt ist super wichtig und ein Film ist ein Film, man guckt ein ganzes Film an und kann nicht nur aus Inhalte entstehen, aber es kann auch nicht nur aus Form entstehen. Also ich finde die Zusammenspiel am wichtigsten. Wir suchen das also in der Auswahl und ich glaube, wir haben es gut gefunden. Also Short Vacation hast du jetzt gerade, der koreanische Film jetzt gerade erwähnt. Ganz toll, also wie du das dann erkannt hast. Also habe auch mit die beiden Regisseurinnen männlich gesprochen. Ganz junge Typen, also 21 oder so. Wir haben zusammengearbeitet und ich habe diese Frage gestellt, also meine Interpretation ist es in der Reise unter anderem von digitalen bis in den analogen. Ne? Also je weiter man geht auf diese Roadmovie oder auf diese Reise mit diesen vier Mädchen zusammen, desto mehr vergessen sie ihr Smartphones. Die sind nicht mehr so wichtig, die sind voll Digital Natives, diese vier Mädchen. Und die haben nur diese kleine wegwerfanalogen Kamera mit sich. Und die wissen nicht mal, dass man durch ein Viewfinder muss, gucken muss, um so ein Foto zu machen. Das müssen sie alle lernen. Und die Fotos, die sie machen, die dann einfach so reingespeist sind in dem Film, so wo man sieht, der Welt durch ihre Augen mit diese Fotoapparate genommen. Es ist eine sehr, sehr schöne Form. Also ich finde, man lernt viel. Auch durch ihre Gespräche übrigens. Also die haben ganz tolle Gespräche, wo die auch durch die Langsamkeit dieser Filme, es wird immer so quasi langsamer und reflektierter über sich selbst und ihre Welten und das, was die dann auch betrachten um sich herum neu, also kalibrieren sozusagen. Ganz interessanter Film.
Generation, also auch immer ein Platz für Filme, die tatsächlich eine Zeitaufnahme sind, was gerade in der Gesellschaft passiert etc.
Ja.
Berlinale ist ein Ort, an dem Begegnung stattfindet. Das funktioniert auch in der Pro-Version nicht. Also es gab irgendwelche Einladungen, kommen Sie zu unserem Filmtreffen online. Und ich dachte mir dann, oh Gott, nein. Ja. Da ergeben sich seltsame Gespräche, wenn man da ist. Und dann denkt man sich, okay, funktioniert nicht. Das fehlt. Im Sommer wird es das aber auch nicht so geben können. Das heißt, wir müssen quasi auf das nächste Jahr warten, wenn wieder hoffentlich alles sich normalisiert hat. Gibt es denn schon Pläne für das nächste Jahr?
Ja, also wir gucken alle mit großer Hoffnung auf 22. Also, dass wir dann das, was du alles vermisst, was wir alle auch vermissen, was die Filmemacher alle vermissen, was die Zuschauer und Zuschauerinnen auch alle vermissen. Wir sind sehr erstmal auf unsere Juni-Event fokussiert, dass man dann zumindest in den Kinos kommen kann mit dem Programm. Das wäre schon ein riesengroßer Schritt und dass die Filmemacher, die Filmemacherinnen auch das wagen können oder auch Corona-Maßnahmenmäßig das schaffen, nach Berlin zu kommen, dass man dann einen Austausch haben kann. Es wird natürlich nicht so international wie sonst. Wir sind dabei, erstmal diese Juni-Event anzugucken. Wer soll das alles organisieren? Wie kriegen wir das alles über die Bühne? Das ist eine Riesenkomplexität, was das angeht. Ich wollte einfach nur damit sagen, mit diesem Industrie-Event ist natürlich frustrierend für sehr, sehr viele Leute. Und nicht desto trotz war das eigentlich das, was wir stemmen könnten in dieser Situation. Es waren so viele Unsicherheiten. Und für 22, ja, also ich kann einfach nur so sagen, ich hoffe, ich bete, ich man muss einfach so gucken, wie es sich entwickelt, aber ich denke schon, also es sieht gut aus, dass wir in 22 ein normaleres Festival machen können. Ich glaube nicht, dass alle Restrictions weg sind. Ich kann es mir nicht vorstellen jetzt, aber wer weiß, was passiert zwischen jetzt und dann. Das wird in einem Jahr sein. Die Daten sind noch nicht festgelegt und so weiter. Also das ist einfach im Festivalwelt überall in die Welt so riesen Dinge, die dann passieren mit so Verschiebungen von Festivals und das hängt zusammen mit die Verschiebungen die Fertigstellung von Filmen. Es hängt davon ab, ob alle Leute nicht mehr im Kino gehen wollen, sondern also in den eher kleinen Devices gucken wollen, was ich nicht glaube. Aber also es gibt auch Riesengespräche auch dann darum, was es die Streaming-Plattforms angeht. Also was für eine große Steigerung in Bedarf, auch im Bereich von Filmen für junge Kinder, also für Kinder und Jugendliche, die dann auch in viele Länder dieser Welt auch nicht zur Schule gehen können und ihre Eltern zücken händeringend Nackstoffe in diese Streaming-Plattforms. Also ich kann nicht die Realität für immer sein. Es kann das nicht, aber das ist unsere Präsent, unsere Gegenwart. Und damit versuchen wir, tun wir unser Bestes, damit umzugehen.
Blicken wir mal ganz kurz auf den Sommer, sprich auf den Juni. Wird es eine Kinder- und Jugendjury geben? Habt ihr die schon ausgewählt?
Ja, nee, noch nicht ausgewählt. Also wenn ich die auswähle, dann möchte ich auch wissen genau, was ich die anbiete. Also kann ich sagen so, oh, übrigens könnt ihr dann irgendwie von dann und dann ein bisschen Zeit nehmen und ich komme hinterher mit so Informationen. Also wir müssen auch präzise, wenn wir ein Kinder- und Jugendjury einladen, aus die Fragebögen aus dem letzten Festival übrigens. Ich hab das da alles parat und bereit zu machen. Aber wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, ein bisschen warten. Die gläsernen Bären sind schon produziert. Die sitzen in meinem Büro, ganz stolz. Die werden, wie ich gesagt habe vorhin, auch im Juni mit einem Publikum, wenn alles gut geht, die Filme zusammen, gemeinsam im Kino angucken. Und es wird eine Preisverleihung geben, wo wir dann auch die internationale Jurypreise ankündigen werden. Vielleicht schaffen wir das auch, die internationale Jury dann zurück nach Berlin zu bringen. Und die Kinder- und Jugendjury können wie immer stolz ihre Awards verleihen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir im Juni dann auch volle Kinos haben werden können wegen die Corona-Maßnahmen. Also das ist das, was man einfach im Kopf behalten muss. Also jetzt gibt es die Verhandlungen mit den möglichen Kinos, die wir dann bespielen werden im Juni. Und das ist ein ganz anderes Deal als sonst mit denen. Wir müssen einfach so gucken, wie viel Service die Berlinale anbietet für die Gäste. Es wird kein Akkreditierungssystem geben. Es wird auch kein Ticketing-System geben. Es wird alles über die Kinos laufen. Es ist ein ganz anderes Publikumsevent in dem Fall. Ich weiß aber, für die Presse sind viele kluge Leute, die dann versuchen, vieles zu ermöglichen, dass die Presse sich auch gut bedient fühlt. Und das ist auch wichtig. Oder so gut wie möglich, sage ich mal. Na, also das ist das Ding. Mm.
Was steht für dich, was steht für Generation auf der Berlinale als nächstes an? Die Vorbereitung des Events im Juni?
Ja, also erstmal müssen wir gucken, was jetzt in diese 5 Tage während dieser Industrie-Event passiert. Also ich mache Interviews mit Menschen, ich mache Talks und wir wollen einfach sehen, wie unsere Filme dann auch auf der EFM gelaufen sind, auch wie das Resonanz ist auch in diesem Event. Und kündigen jetzt gerade die Preise, die internationale Jury an, da war ich auch sehr beschäftigt. Insofern, also ja, im Hinterkopf immer auch seit Wochen ist dieser Juni-Event und was das bedeutet und wie das sein könnte. Und im März, also nach diese Industrie-Event, werde ich auch sehr viel Zeit und Energie und Kraft verbringen müssen, um die Fragen zu stellen, weil es fällt jeden Tag Details ein. Also normalerweise machen wir das, was ist mit der Einsprache, was ist mit der Technik, was ist mit der Betreuung, was ist mit dem Social-Media-Kanal, was ist mit unserer Publikation. Es gibt so viele Dinge, die wir dann eigentlich stemmen müssen, auch wenn es auch ein reduziertes Festival sein sollte. Was wir machen wollen, ist das ganze Programm zeigen, wenn die Rechteinhaber einverstanden sind. Und da müssen wir auch rangehen. Also das ist auch, also die haben alle angedeutet vor dem Industrie-Event, ja, also, aber es ist nicht selbstverständlich. Es kann sein, dass zwischen jetzt und Juni ein oder andere Film zum Beispiel irgendwo verlieren wird in Deutschland, was ich auch nicht denke, aber also wenn es Stoß gegen die Richtlinien für Juni, dass es nicht mehr zumindest eine deutsche Premiere ist im Juni, dann müssen wir auch verhandeln. Also es gibt sehr viele Feintuning-Verhandlungen zu machen, was auf der Organisationsebene angeht. Und ich werde auch ein paar Wochen Urlaub machen.
unbedingt.
Genau.
Social Media fand ich auch ein schönes Stichwort. Ihr habt euch gerade von Facebook verabschiedet, seid aber weiterhin auf Instagram natürlich unterwegs. Wieso das? Wieso der Schritt?
Ja, es ist ein Versuch. Es war entschieden, also eigentlich vor langer Zeit die Social Media Kanäle ein bisschen zu zentralisieren unter dieser Berlinale Facebook-Seite zum Beispiel. Wir wollten unsere Generation Facebook-Seite zusammen fusionieren sozusagen, und das hat nicht geklappt. Ich glaube, Facebook hat so irgendwie gebockt. Irgendwas war technisch auf der technischen Seite, und deswegen haben wir das erstmal stillgelegt. Es wird auch auf der Berlinale-Seite Generationssachen angekündigt. Also das muss man einfach auf der Berlin International Festival Facebook-Seite gehen, und dann siehst du ab und zu was. Also sehr stark auf Instagram in diesem Jahr. Haben echt Instagram-Freaks im Team, die dann das auch sehr gerne betreiben, auch zusammen mit unserer Kommunikationsabteilung übrigens. Was sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, waren diese du hast die vorher erwähnt, also diese Interviews, diese Berlinale Meets Interviews, was auch Teil der Arbeit ist aus der Kommunikationsabteilung. Also die sind unter Wasser jetzt gerade mit ihre ganze Dinge. Und das war also irgendwie, ich habe auch gesehen auf Facebook, ich dachte, das ist schade, aber ist es nicht für immer. Es muss man, also die nächste Ankündigung kommt nach diesem Event. Was ist damit? Weil das kann einfach nicht so dastehen lassen, finde ich. Mhm. We are moved. Ich glaube, das war der, wir sind umgezogen.
Und was ich natürlich auch spannend finde, werden uns diese ganzen Gespräche, die du zum Beispiel geführt hast mit Filmemacherinnen, Filmemachern, werden die uns erhalten bleiben? Können wir die auch nachgucken? Weil ich finde das ja auch spannend. Man drückt ja immer die Daumen, dass die Filme hier vielleicht ins Kino kommen, auf anderen Festivals zu sehen sind, vielleicht auch nur auf einer Plattform. Aber dann gibt es immer noch das Interview von der Berlinale.
Soweit ich das weiß, ja. Ich weiß nicht ganz genau die Adressen, aber das ist der Plan. Absolut, dass man die aufrufen kann und nochmal angucken kann. Bei Berlinale YouTube-Kanal kann man jetzt alles schon sehen, das weiß ich.
Und auch für dich was Neues, du sprichst ja normalerweise, wenn dann auch im Kino, sozusagen vor dem Publikum mit Filmemacherinnen und Filmemachern, nicht mehr so viel, weil es ja viele Kinobetreuerinnen und Betreuer gibt oder Leute, die sich um die Filme kümmern. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, es gibt jetzt der Situation geschuldet, dieses neue Format. Mhm. Wie war das für dich? Du bist ja quasi in die Rolle der Journalistin geschlüpft.
Ja, ich meine, ich fand das ein ganz interessantes Prozess. Also ich fühlte mich nicht als Journalistin. Ich fand, wir haben also uns kennengelernt über dieses Zoom und wir haben Konversationen gehabt. Und das war für mich auch sehr gut. Normalerweise mache ich das auch während des Festivals. Ich bemühe mich, jede Filmemacher, Filmemacherin und ihren Teams kennenzulernen. Um denen zu sagen, ich finde, die haben einen tollen Film gemacht, einfach über ihr filmisches Werk zu sprechen. Und das geht auf. Das ist sehr, also normalerweise sind das 6 Filme, kurz und lang. Und jetzt habe ich 15 Filme, die ich auch bedienen könnte. Zusammen mit Sebastian Mark, der Programm Head of Generation, der hat auch ein paar gemacht, Interviews. Und das war für mich super. Also ich fand dieses Plattform richtig gut. Also da könnten wir dann, auch wenn es auch 20 Minuten oder so lang war, wir könnten mit ein paar Standardfragen dann danach richtig in die Tiefe gehen. Und ich bekomme auch sehr viele E-Mails jetzt gerade von diesen FilmemacherInnen. Die bedanken sich dafür. Die finden, dass es wird auch gleich sehr persönlich manchmal. Ne? Also da lernt man sich schnell kennenlernen. Also weiß nicht, ob das ist eine Erfahrung, die man macht als Journalist, weil ich keine Journalistin bin. Aber ich denke, diese Interviews ersetzt diese Teil meiner Arbeit auf jeden Fall, auf eine gute Art und Weise. Ich hoffe, dass wir das behalten können.
Eine für mich spannende Sache, ich habe vor ein paar Tagen kam die Meldung, dass Checker Tobi jetzt im Filmfest München unterwegs ist. Heißt das, wir haben Checker Tobi für die Berlinale für Generation verloren oder dürfen
nein,
wir ihn?
Nein, Gottes Willen, nein, er kommt immer, also Checker Tobi. Tobias Krell nenne ich ihn, weil er darf nicht als Checker Tobi bei uns auftauchen. Also das ist ein geschütztes Bereich, aber Tobi will ich an meiner Seite haben für die Eröffnungen, die Preisverleihungen in 2022. Der hat auch angekündigt. Also ich finde es toll, dass er da ist. Wir reden auch, also ab und zu haben wir dann auch gesprochen über seine neue Stelle da, was das für ihn bedeutet. Und vielleicht öffnet das Türen für eine kleine Kooperation. Wir werden auch sehen, ob er dann auch unterwegs auf dem European Film Market war, um nach Filmen zu schauen und zu gucken für sein Festival. Das werde ich auch nächste Woche, übernächste Woche mit ihm dann wieder besprechen.
Marion Redpath, die Leiterin der Sektion Generationen auf den internationalen Filmfestspielen der Berlinale, im Gespräch hier im Radio Z Stoffwechsel. Noch bis zum morgigen Freitag gibt es zahlreiche Filme online und auch für euch die Chance, mit dabei zu sein bei den Berlinale Talents zum Beispiel, mit Gesprächen und anderem mehr auf den Social-Media-Seiten der Berlinale Talents. Und morgen gibt es dann auch die Preisverleihung auf berlinale.de, die der internationalen Jury. Also nicht die Preisverleihung, sondern eigentlich mehr die Bekanntgabe der Preise der Jury.